wird da ein Journalist auch drüber berichten dürfen. Also das ist natürlich ein bisschen kurios, weil
ja, du, vor allem nicht besonders schlau.
Genau. Und dass es in dem einen Fall, wo sie es aufschreibt, nicht okay ist, es zu veröffentlichen. In dem anderen Fall, wo sie es halt einfach nur sagt, ist es auf einmal anders. Aber da muss man sich dann halt als bekannte Person möglicherweise Gedanken drüber machen, was äußere ich wo.
Grundgesetz. Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute Pressefreiheit mit Thilo von Grundgesetz verstehen. Lieber Thilo, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist, um ein bisschen mit mir über das Grundgesetz zu plaudern.
Ja, ich danke, dass ich heute hier zu Gast sein darf und freue mich auch schon auf die Show.
Wir haben zu einigen Grundrechten schon ein bisschen was gehört, über die Grundlagen auch, die Basics haben wir drauf. Und heute möchte ich mir mit dir gerne die Pressefreiheit näher angucken. Ich habe das auch in einer anderen Episode schon mal erwähnt. Die Presse wird gerne mal als vierte Gewalt bezeichnet. Warum ist das so? Und vielleicht zur Wiederholung, was waren nochmal die anderen Gewalten?
Genau, du sagst es schon, man spricht von der vierten Gewalt. Die drei, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten Gewalten, die kennt man ja vom Begriff der Gewaltenteilung. Das ist einerseits die Legislative, also die Gesetzgebung. Dann gibt es die Judikative, das ist die Rechtsprechung und die Gerichte. Und es gibt die Exekutive, das ist die Verwaltung und die ausführenden Staatsorgane sozusagen. Da fällt zum Beispiel dann auch die Polizei drunter. Die Medien sind jetzt selber keine von diesen drei Staatsgewalten. Sie können also jetzt keine staatliche Macht ausüben, aber sie werden häufig als vierte Gewalt bezeichnet, weil sie die anderen drei Gewalten dadurch überprüfen und sie dadurch beeinflussen, dass sie über die Arbeit dieser Gewalten berichten. Der Begriff vierte Gewalt kommt also von dieser besonders wichtigen Rolle der Medien in einem demokratischen Staat. Die Medien sind aber natürlich selber nicht Teil des Staates, das darf man nicht verwechseln.
Nee, genau, deswegen vierte Gewalt immer in Anführungszeichen oder eben gedacht als vierte Gewalt. Das heißt, die Medien können aber auf die übrigen drei Gewalten des Staates letztlich einwirken und auf uns ja auch. Und du hast gesagt, sie haben eine wirklich wichtige Rolle in einem demokratischen Staat. Warum ist das so? Warum sind die Medien so wichtig in der Demokratie?
Naja, eine Demokratie ist ja darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger ihren Willen und ihre Meinung äußern, spätestens mal bei einer Wahl. Und da kommt eigentlich auch schon die Presse ins Spiel, weil sie für die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger eine ganz besondere Funktion hat, also ganz besonders drei Funktionen. Erstens hat sie so eine Informationsfunktion. Das heißt, die Medien informieren beispielsweise über politische Entwicklungen. Und das bedeutet einerseits, dass Expertinnen und Experten über aktuelle Geschehnisse berichten, aber auch, dass sie halt komplizierte Ereignisse für alle Bürgerinnen und Bürger erklären. Vielleicht ein Beispiel dazu. Jetzt vor kurzem war ja die Bundestagswahl. Da gab es in den Medien ganz viele Informationen über die Parteiprogramme. Das ist schon mal die erste Funktion. Dann haben wir die zweite Funktion. Das ist die Meinungsbildungsfunktion. Die Medien können also zusätzlich zu den Informationen, die sie vermitteln, auch darüber berichten, was Mehrheiten oder Minderheiten dazu sagen, was für Meinungen die haben. Und dadurch können auch andere Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zu einem bestimmten Thema entwickeln. Und beispielsweise zur Bundestagswahl könnte man dann wiederum sagen, wenn jetzt eine Zeitung oder eine Influencerin über die Parteiprogramme berichtet, dann können sich die Bürgerinnen und Bürger dazu halt auch eine bestimmte Meinung bilden. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Wahlentscheidung. Und dann haben wir noch eine dritte Funktion. Das ist die Kontrollfunktion. Und zwar sollen die Medien den Staat auch noch kontrollieren. Vor allem fällt da immer der Begriff investigativer Journalismus. Da können die Medien fehlerhaftes Verhalten des Staates ja so ein bisschen aufdecken und so ein bisschen Detektiv spielen, wenn man möchte. Und dadurch sollen halt bestimmte Vorgänge aus der Politik oder aus der Wirtschaft näher beleuchtet werden und etwaiges Fehlverhalten zum Beispiel von Politikerinnen und Politikern auch aufgedeckt werden. Dazu wäre jetzt ein aktuelles Beispiel schon wieder ein paar Monate her, aber die FDP aus der Ampelkoalition ausgetreten ist, dieses D-Day-Papier, wo dann sehr viel Wirbel drum entstanden ist.
Stimmt. Das hätte man ohne Presse, ohne die Medien gar nicht mitbekommen. Also sie erfüllen wirklich eine wichtige Informationspflicht auch gegenüber uns Bürgerinnen und Bürgern. Der Witz ist, man bekommt das oder hat das als Konsument, als Konsumentin oft gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig diese Funktion ist. Aber die Medien haben tatsächlich einen Anteil an unserer Meinungsbildung. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Heißt, es hat gute Gründe, dass die Medien für die Demokratie geschützt sind. Und das sind sie ja.
Absolut. Also es steht ausdrücklich sogar im Grundgesetz drin, in Artikel 5, Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Wenn man es ganz genau nimmt, da steht, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet und eine Zensur findet nicht statt. Also das ist quasi unser Grundrecht auf Pressefreiheit.
Jetzt finde ich ganz spannend die Frage Pressefreiheit. Es gibt ja zahllose Medien heutzutage. Also ich meine, früher hattest du im Wesentlichen Print, also Zeitungen. Wir haben heute aber das Internet, wir haben Social Media, wir haben Radio, wir haben Fernsehen. Für wen gilt denn jetzt die Pressefreiheit? Wer kann sich darauf berufen?
Das ist eine extrem gute Frage. Da muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, das Grundgesetz ist ja mittlerweile schon 75, fast 76 Jahre alt. Das heißt, es konnte ja viele von den Sachen noch gar nicht so richtig mitdenken, dass zum Beispiel jetzt Instagram existiert oder sowas. Aber im Prinzip deckt die Pressefreiheit eigentlich fast alles ab. Sogar eine Schülerzeitung würde unter den Begriff fallen. Also im Prinzip, was würdest du schätzen? Also was würdest du unter Presse verstehen, wenn du da einmal kurz drüber nachdenkst?
Natürlich, alles, was die klassischen Printmedien anbelangt, ist natürlich Presse. Aber wenn man sich das mal ein bisschen näher anguckt, die großen Medienhäuser haben alle auch inzwischen oder fast alle Online-Ausgaben. Muss also letztlich ja auch Presse sein in diesem Zusammenhang. Und es sind fast alle auf den Social-Media-Kanälen vertreten, und zwar auch die großen Medienhäuser. Spannend ist in dem Zusammenhang, dass es eine Kammer gibt in Berlin, die 27. Kammer, die ganz gerne sagt, naja, Presse, das ist ja Print. Das würde ich anders sehen, weil das überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Also ein klassisches Medium kann durchaus auch online veröffentlichen. Das wäre jetzt so meine Meinung dazu.
Ja, also ich würde sagen, wenn man es sich aus der Perspektive des Grundgesetzes von damals anschaut, hat das Verwaltungsgericht Berlin, ist es glaube ich, irgendwie ein Punkt. Das war halt früher einfach ein Presseerzeugnis, also was gedruckt ist. Aber du hast schon recht, das Grundgesetz entwickelt sich ja auch mit der Zeit ein bisschen weiter und auch die Auslegung von dem Grundgesetz entwickelt sich weiter. Und dementsprechend müsste man heute konsequenterweise auch Online-Medien darunter fassen. Ob es jetzt, sage ich mal, Rundfunk ist oder Presse, das sei mal dahingestellt. Meistens wird von dem Grundrecht eh als ein einheitliches Grundrecht gesprochen. Aber auch die Rundfunkfreiheit schützt ja schon eine elektronische Übermittlung zum Beispiel von Nachrichten übers Fernsehen oder übers Radio. Und da ist ja eigentlich ganz klar, es geht nicht darum, durch welches Medium das jetzt konkret übermittelt wird, also ob es jetzt elektronisch ist oder auf einem Stück Papier, sondern es geht darum, dass Meinungsbildung stattfindet und dass Informationen weitergegeben werden. Und deshalb denke ich auch Online-Medien müssen da eigentlich drunter fallen.
Viel interessanter finde ich die Frage, gar nicht nach der Art und Weise der Übermittlung, also nach dem gewählten Medium zu differenzieren, sondern nach dem Inhalt. Ab wann ist denn das, was ein Medium publiziert, presserelevant? Will heißen, muss es ein gewisser seriöser Inhalt sein, der da veröffentlicht wird? Weil es gibt ja auch durchaus so, sag ich mal, so Klatschkram, sage ich jetzt mal so ganz flapsig.
Das sind auch richtige Medien, die auch quasi von Artikel 5 geschützt sind. Es kommt nämlich wirklich nicht darauf an, ob die Medien jetzt aus meiner oder deiner Sicht seriös sind. Das sieht ja letztlich jede Person anders, was seriös ist oder was wichtig ist. Dementsprechend muss man den Bereich erstmal relativ weit fassen, so viel wie möglich versuchen, mit ins Boot zu holen. Und dann hat man erst das Grundrecht der Pressefreiheit so richtig erfasst. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt versucht, irgendwie bestimmte Themen auszuklammern, kommt man schnell in den Bereich, wo, den Begriff hatten wir ja gerade schon mal, eine Zensur stattfindet. Das möchte man möglichst vermeiden.
Du hattest jetzt vorhin selbst schon ganz kurz angesprochen Rundfunk. So, es gibt aber ja nicht nur Radio, es gibt ja auch Fernsehen. Und da gibt es ein ziemlich breit gestaffeltes, breit gefächertes Programm. Was ist denn damit?
Also du meinst wahrscheinlich jetzt so Comedy oder, weiß nicht, Musik, wenn man jetzt so früher Viva MTV denkt. Ja, auch das ist alles von der Rundfunkfreiheit geschützt. Da macht man wirklich keine Unterscheidungen. Und diese Medien dürfen erstmal alles, was sie da machen möchten, verbreiten. Das ist Teil von der Rundfunkfreiheit.
Was aber trotzdem bleibt für mich, ist die Frage, wir hatten es vorhin schon gesagt, die großen Medienhäuser haben vielleicht auch alle einen Kanal auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer. Aber ab wann ist denn das Kriterium Presse erfüllt? Es muss ja schon irgendwie abgrenzbar sein von dem, was jetzt ein Influencer postet, was vielleicht auch Nachrichtenwert hat oder von irgendwelchen Organisationen.
Das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten, wenn man dieses Grundrecht tatsächlich anwenden möchte. Normalerweise wird unterschieden zwischen redaktionell aufgearbeiteten Inhalten, die also meinetwegen eine Recherche voraussetzen. Es gibt ja auch ein journalistisches Handwerk, sage ich mal, bestimmte Regeln, an die man sich hält und bestimmte Quellen, die man verwendet oder auch nicht. Daran wird man sich letztlich abarbeiten müssen. Also ist es quasi journalistisch aufgearbeitet oder nicht? Das ist sicherlich nicht jeder Post von einem Influencer, aber auch da natürlich, wenn da Arbeit drinsteckt und möglicherweise eine Recherche oder sonst irgendwas, denkt da beispielsweise einfach mal gerade an Rezo, der ja auch viel Arbeit in Recherche und so weiter steckt. Auch da kann das natürlich die Rundfunk- und Pressefreiheit betreffen.
Wir können also schon mal festhalten, dass die im Grundgesetz verankerte Pressefreiheit quasi und Rundfunkfreiheit quasi so ein bisschen mitgewachsen ist und sich anpasst oder durch Rechtsauslegung anpasst an die aktuellen Verhältnisse. Wir merken uns, dass im Prinzip alle Medien geschützt sind, dass ich also, egal welches Medium ich wähle, ich mich grundsätzlich auf Presse- und Rundfunkfreiheit berufen kann, wenn ich eben darunter falle. Aber was genau schützt dieses Grundrecht jetzt ganz konkret? Lass uns das mal ein bisschen mit Leben füllen. Was darf ich machen? Was darf mir der Staat als Teil der Presse oder des Rundfunks nicht verbieten?
Guter Punkt. Also das ist ja auch dann letztlich immer das Wichtigste. Was genau sind die Handlungen, die der Staat nicht verbieten darf? Bei der Pressefreiheit ist das einerseits die Informationsbeschaffung. Also der Staat darf nicht verhindern, dass ich an Informationen komme, darf nicht meine Recherche behindern oder sonst irgendwas. Das ist erstmal das eine. Und dann schützt die Pressefreiheit natürlich auch, dass ich die Sachen nachher veröffentlichen darf. Also ich darf die verbreiten, ich darf darüber reden und ich darf mir auch die Art und Weise des Verbreitens aussuchen. Also ob ich jetzt einen Zeitungsartikel schreibe, daraus einen Fernsehbeitrag mache oder sonst irgendwas, das darf der Staat mir ebenfalls nicht vorschreiben. Letztlich sagt die Pressefreiheit auch, dass es Medien geben muss, die vom Staat insgesamt unabhängig sind. Also der Staat darf halt keine eigenen Medien betreiben, beziehungsweise Grenzbereiche klammern wir mal aus, aber er muss dafür sorgen, dass es auch unabhängige Medien gibt und die dann möglicherweise auch fördern mit finanziellen Beiträgen.
Spannend finde ich ja, das hat man, glaube ich, nicht ohne weiteres immer so im Hinterkopf. Es denken natürlich alle immer dran, ja, Pressefreiheit, man darf das dann veröffentlichen, wenn man eben zu den Medien gehört, Teil der Presse ist, aber dass eben auch die Recherche erfasst ist. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Ich glaube, da denkt man immer nicht so ohne weiteres dran. Und davon hängt ja auch ganz viel ab, zum Beispiel die Zugänglichmachung von gewissen Informationen. Deswegen gibt es ja auch presserechtliche Auskunftsrechte. Das hat ja noch nichts mit der Berichterstattung zu tun, sondern mit der Recherche, die eben im Vorfeld läuft. Finde ich ganz, ganz spannend. Dazu habe ich im Podcast auch schon einige Episoden veröffentlicht mit relativ spektakulären Fällen, wo es eben darum ging, hat die Presse einen Anspruch drauf, bestimmte Unterlagen zu bekommen oder nicht. Und ganz häufig ist es dann immer die Frage, kriegt die Presse die Unterlagen geschwärzt oder eben nicht geschwärzt? So, ja. Du hast jetzt eben schon gesagt, die Medien müssen ihre Arbeit unabhängig machen können und der Staat darf sie nicht beeinflussen. Ist das dann etwas, was letztlich im Zensurverbot mündet?
Genau, also letztlich darf der Staat eben nicht vorschreiben, das darfst du sagen und das darfst du nicht. Genau, das wäre halt die Zensur und das muss halt garantiert sein, dass sowas halt nicht stattfindet. Letztlich ist ja Medien betreiben immer auch eine Art von Machtkritik, beziehungsweise das soll sie zumindest gewährleisten können und das möchte man halt eben damit verhindern.
Mir wäre auch gar kein Fall bekannt, wo ein Journalist den Artikel in Gänze vorher nochmal vorlegt. Ausnahme, wenn du um Zitate bittest. Ja, wenn du ein Telefonat führst und jemand äußert sich zu einer Sache, dass man dann vorher vereinbart, okay, das wird jetzt mitgeschrieben, aber die Zitate lege ich nochmal zur Freigabe vor. Das, finde ich, hat ja nichts mit Zensur im eigentlichen Sinn zu tun, sondern dann geht es ja um eine Person, die bereit ist, ein Statement abzugeben und vorher natürlich nochmal selbst wissen will, wie dieses Statement oder dieses Zitat dann aussehen wird. das hat ja wiederum die Ursache in den Rechten der jeweilig zitierten Person.
Genau, da kommen wir dann ja schon quasi in diesen Bereich, wo wir gleich vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, Persönlichkeitsrecht. Das, was du jetzt konkret angesprochen hast, dann das Recht am eigenen Wort. Man soll natürlich auch nicht die Kontrolle darüber verlieren, was man dann quasi in der Öffentlichkeit gesagt hat.
So, wenn aber jetzt nicht vorab kontrolliert wird, was die Medien veröffentlichen, bedeutet das, dass sie alle Informationen ohne Grenzen schrankenlos sozusagen veröffentlichen dürfen? Das ja wahrscheinlich auch nicht, weil sonst käme es ja nicht immer wieder zu sehr, sehr in der Öffentlichkeit verfolgten Prozessen, Verfahren, wo sich Promis beschwert haben, dass Fotos, private Informationen oder ähnliches von ihnen veröffentlicht wurden. Und da hat ja schon mal das ein oder andere Medium vielleicht auch eine einstweilige kassiert.
Da merken wir aber natürlich, so als erstes, es gibt keine Vorabkontrolle. Also diese Sachen sind dann ja in die Öffentlichkeit gekommen irgendwie und dann nachträglich sich jemand dagegen gewehrt. Das ist auch durchaus möglich. Also die Pressefreiheit ist natürlich nicht grenzenlos, so wie ja alle anderen Grundrechte auch nicht. Sie kann eingeschränkt werden, wenn es dafür einen legitimen Grund gibt und die Einschränkung dann im Ergebnis verhältnismäßig ist. So kann man das vielleicht erstmal als Formel festhalten. Und wenn über Personen berichtet wird, dann greift häufig das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist auch ein Grundrecht. Und wenn sich jetzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Pressefreiheit gegenüberstehen, dann muss man so ein bisschen einen Ausgleich finden zwischen den Interessen der Öffentlichkeit, die möglicherweise über etwas informiert werden möchte, und das Interesse der Personen, die möglicherweise möchte, dass eben die Informationen nicht an die Öffentlichkeit kommen. Dann schaut man halt, was in dem konkreten Fall stärker ist, sage ich mal. Also welches Grundrecht sich dann durchsetzt. Im juristischen Kontext heißt es dann so, die Rechtfertigung eines Eingriffs in die Pressefreiheit, die kann durch ein APR erfolgen. Also der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist ein Ziel, das die Einschränkung von der Pressefreiheit rechtfertigen kann.
Das allgemeines Persönlichkeitsrecht mal abkürzen. Ich finde auch APR sagt man irgendwie schneller. So ein langer, sperriger Begriff. Aber was genau schützt denn das APR? Also lass mal jetzt gerade vielleicht als Beispiel Politikerinnen oder Prominente nehmen. Weil ich glaube, das muss ja wohl einen Unterschied machen. Das sind ja Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, durch den Beruf, den sie sich ausgesucht haben, haben sich also ein Stück weit selber exponiert. Da muss ja die Grenze wahrscheinlich doch anders verlaufen, als wenn jetzt über eine Person, die aufgrund welcher Ursachen auch immer Teil einer Berichterstattung ist. Das muss ja irgendwie anders gewertet werden. Wo verläuft da die Grenze beim APR bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, also Politikerinnen, Promis und so weiter?
Du hast da schon ein sehr gutes Gefühl jetzt gerade geäußert. Also es ist vielleicht so, wenn man sich das bildlich vorstellen will, dann hat man einen ganz kleinen Kreis in der Mitte, einen Kreis da drumherum und dann nochmal einen größeren dritten Kreis. So, und da kann man sich jetzt quasi so ein bisschen seine Persönlichkeit drin vorstellen, wenn man so will. Ganz in der Mitte ist die Intimsphäre, also das, was quasi die ganz, ganz privaten persönlichen Sachen sind, eigene Gedanken oder Gefühle. Das ist sozusagen der Kern vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wo eigentlich niemand dran darf. Dürften theoretisch auch Medien nicht drüber berichten. Dann in dem zweiten Kreis um die Intimsphäre herum ist die sogenannte Privatsphäre. Das ist quasi mein Bereich, wo ich sehr private Dinge bespreche mit Freunden oder Familienmitgliedern, die allerdings jetzt nicht mehr ganz so eng mit meiner Persönlichkeit verbunden sind. Das wäre ein Bereich, wo normalerweise auch nicht drüber berichtet werden darf. Aber in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel die Öffentlichkeit dann ganz besonders großes Interesse hat, dann schon. Und dann kommt der äußerste Bereich, das ist dann die Sozialsphäre. Also alles das von mir in der Öffentlichkeit stattfindet. Wenn ich durch den Park laufe, wenn ich in der Bahn sitze und da irgendwas sage, das wäre meine Sozialsphäre, also wo ich mich quasi einfach im sozialen Raum öffentlich bewege. Und da darf im Grundsatz immer drüber berichtet werden, weil das hast du ja nämlich gerade schon ganz gut gesagt, was ist, wo ich mit an die Öffentlichkeit gehe, also wo ich mich auch mit an die Öffentlichkeit traue. Und diese Sozialsphäre ist natürlich bei Leuten, die schon in der Öffentlichkeit stehen, da möglicherweise auch von profitieren, finanziell, viel, viel größer, als die vielleicht bei anderen Leuten ist, die halt eben nicht in der Öffentlichkeit sind und vielleicht auch gar nicht so viel in der Öffentlichkeit zeigen wollen.
Aber wenn wir jetzt sagen, man bewegt sich in der Öffentlichkeit, da gibt's ja vielleicht auch verschiedene Konstellationen. Lass mal, keine Ahnung, das fällt mir da ein. Okay, eine Schauspielerin ist also schon sowieso bekannte Persönlichkeit. Die fährt jetzt, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, vielleicht arbeitet sie vor allem fürs deutsche Fernsehen und hat deswegen nicht Hollywood-Gagen. Auf jeden Fall fährt sie mit der Bahn, ist ja auch egal. Sie fährt mit der Bahn von Hamburg nach Berlin. Sie ist prominent, sie bewegt sich in der Öffentlichkeit. Was macht sie jetzt in der Bahn? Sie hat ein Journal dabei und notiert sich da Gedanken, während sie in der Öffentlichkeit sitzt. Natürlich kannst du da jetzt nicht mitlesen, aber sie verlässt die Bahn und lässt es liegen. Und sie hat natürlich richtig fett Pech. Es saß in dem Abteil auch ein Journalist, der hat sie die ganze Zeit schon beobachtet, hat gesehen, sie hat das Buch liegen lassen, er schnappt sich das Tagebuch, blättert angeregt drin, denkt sich, oh mein Gott, die Geschichte ist mir sicher und er schreibt drüber.
Ja, das wäre jetzt ein Fall eigentlich relativ klar, wo man sagen würde, okay, das ist die Intimsphäre. Die Person sitzt zwar natürlich in der Bahn, aber sie hat die Gedanken, die sie da aufgeschrieben hat, ja bewusst nicht geäußert, nicht gegenüber einer anderen Person oder sonst irgendwas, sondern es halt in Journal geschrieben für sich, um das zu behalten. Und das ist die Intimsphäre dieser Person und da darf man nicht rein eingreifen.
Ja, alles andere wäre auch ehrlich gesagt ganz furchtbar. Jetzt lass uns das nochmal abwandeln. Gleiche Konstellation, Bahn, Schauspielerin, der Journalist sitzt da nebenan, beobachtet sie. Sie sitzt da aber nicht alleine, sondern mit ihrer besten Freundin oder ist ja völlig egal, Freundin, Manager, was auch immer. Dem erzählt sie jetzt, dass sie sich gerade mit rumschlägt, ob sie die oder jene Rolle übernehmen soll oder dass sie eine neue Rolle übernommen hat, ist aber alles noch top secret. Sie erzählt es aber blöderweise halt so, dass du es hören kannst. Was dann?
Dann kommt man schon wieder in einen Bereich, wo es nicht mehr ganz so leicht zu entscheiden ist. Also wenn wir uns wieder an unsere Kreise erinnern, würde ich jetzt sagen, da bewegt man sich eher in der Privatsphäre. Also sie äußert diese Gedanken ja gegenüber einer Person, einer Freundin. Und da würde ich sagen, wenn man das quasi, wenn dir bewusst ist, du bist an einem Ort, wo andere Leute mithören können. Also das ist ja in der Bahn so. Ich gehe ja mal dann davon aus, andere Leute können mich verstehen, selbst wenn sie nicht direkt am Gespräch beteiligt sind. In dem Fall, denke ich, sind wir in der Privatsphäre. Und wenn man dann sagt, das ist so eine bekannte Schauspielerin und die Öffentlichkeit ist sehr interessiert daran, was ihre nächsten Projekte sind sozusagen, dann wird da ein Journalist auch drüber berichten dürfen. Also das ist natürlich ein bisschen kurios.
Weil ja, vor allem nicht besonders schlau.
Genau. Und dass es in dem einen Fall, wo sie es aufschreibt, nicht okay ist, es zu veröffentlichen. In dem anderen Fall, wo sie es halt einfach nur sagt, ist es auf einmal anders. Aber da muss man sich dann halt als bekannte Person möglicherweise Gedanken drüber machen, was äußere ich wo. Und das ist ja dann die Folge davon.
Ja, also ich glaube, dass das ein ganz schönes Beispiel dafür ist, um zu zeigen, welcher Kreis ist denn konkret betroffen. Und immer Hand aufs Herz, als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, muss ich mir halt auch überlegen, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Ne? Also es war jetzt natürlich auch ein bisschen absurdes Beispiel, aber ich glaube, so konnte man es vielleicht ganz plakativ mal zeigen. Wie man sieht, ist es auf jeden Fall immer gar nicht so einfach zu beantworten, in welche Sphäre, in welchen dieser Kreise, die du beschrieben hast, jetzt eine Information fällt. Wahrscheinlich ist das mit ursächlich dafür, dass es immer wieder so viel Streitigkeiten gibt zwischen Journalisten und Menschen, über die sie berichtet haben. Kann man ja tatsächlich auch in der Presse immer wieder verfolgen, wer sich gerade worüber beschwert hat. Und was man auch immer wieder mal sieht, eine kleine Richtigstellung, sieht man ja immer wieder in Printmedien und da kann man dann wissen, okay, da gab es wohl etwas. Einen Fall kann ich tatsächlich auch beisteuern, fällt mir gerade ein. Es war in dem Sinn keine Berichterstattung über eine prominente Persönlichkeit, aber über eine Anwältin. Es war ein sehr emotional aufgeladenes Verfahren, hatte mit Migrationsrecht zu tun. Und da hat ein Medium identifizierend Bericht erstattet über die Kollegin. Und die hat dann hinterher ziemlich viele Drohnachrichten bekommen. Und da folgte dann auch ein Verfahren, weil sie eben keine Person des öffentlichen Lebens ist, aber identifizierend Bericht erstattet wurde. Und das kann dann eben auch mal so eine Geschichte sein, über die man sich dann vor Gericht streiten muss. So, lass uns vielleicht nochmal so zusammenfassen, Thilo, die wichtigsten Punkte, die ich mir jetzt mitgenommen habe aus dieser Episode. Also die Pressefreiheit schützt klar Druckerzeugnisse, aber auch andere Medien. Zum Teil nennt sich das Ganze dann halt vielleicht Rundfunkfreiheit. Aber auch die modernen Medien, sozialen Medien sind mit erfasst in der Beschaffung bis zur Verbreitung der Information, letztlich für alle Arten von Medien. Und die Pressefreiheit geht sehr, sehr weit, hat aber auch ihre Grenzen, die dann in den Rechten anderer bestehen. So, und der Staat kann zum Schutz anderer durchaus auch mal eingreifen. Habe ich das jetzt so im Wesentlichen so richtig zusammengefasst oder habe ich was vergessen?
Perfekt zusammengefasst, Steffi.
Sehr gut, dann habe ich aber trotzdem noch eine abschließende Frage. Es heißt ja nicht ohne Grund immer freie Presse. Warum, haben wir jetzt ja schon zusammengefasst. Aber ich würde gern noch mal einen Blick drauf werfen, warum ist eben diese freie Presse so wichtig für die Demokratie? Und vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was genau überhaupt freie Presse ist.
Ja, genau. Und freie Presse heißt halt vor allem, dass der Staat die Presse jetzt nicht in irgendeiner Weise kontrollieren darf. Also worüber wir gesprochen haben, zum Beispiel das Zensurverbot. Und diese freie Presse ist für eine Demokratie eigentlich lebensnotwendig. Also die Medien nehmen, das hatten wir ja schon gesagt, als vierte Gewalt eine sehr, sehr wichtige Funktion ein. Und sie helfen dabei, dass alle Menschen in einem Staat über das, was die von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter entscheiden, dass sie darüber informiert bleiben. Und gerade diese Kontrollfunktion ist halt sehr wichtig für eine Demokratie. Und meiner Meinung nach kann man sich eigentlich eine Demokratie ohne eine freie Presse und ohne freie Medien gar nicht vorstellen.
Das sehe ich genauso. Ich konsumiere sehr, sehr viel Medien, muss ich von Berufes wegen. Und ehrlich gesagt, weil du es vorhin gesagt hast, dass jetzt so die zurückliegende Bundestagswahl war einfach wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Weil diese Informationen kannst du selber dir ja gar nicht alle beschaffen. Du bist ja darauf angewiesen, dass du über gewisse Vorgänge, über gewisse Ereignisse einfach unterrichtet wirst. Und das war jetzt nicht nur bei den Wahlen, sondern auch ganz generell wieder sehr, sehr wichtig, damit wir alle on track sind sozusagen und informiert und in der Lage sind, uns eine eigene Meinung zu bilden. Thilo, ich glaube, wir haben uns heute sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, wir haben alle was dazugelernt. Ich danke dir sehr. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und bin immer wieder gerne da.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Shownotes nicht vergessen und abonnieren.